Maximilian Hecker, ich freue mich, dich zu treffen. Premiere für mich. Ja, ein bisschen zu deiner Geschichte, bevor wir dann über das aktuelle Album sprechen. Du hast ja als Straßenmusiker angefangen und das ist auch das, was dir eigentlich noch am besten gefällt, oder? Ja. Also in Berlin.
Also ich habe nicht als Straßenmusiker angefangen, sondern mit Blockflöte und Schulband und Schlagzeug und all sowas. Also der Begriff angefangen ist eigentlich falsch zitiert immer. Aber und das ist aber tatsächlich ein Hobby gewesen, immer. Also kein Lebensunterhalt und ist auch nach wie vor noch ein Hobby für mich, Straßenmusik. Es macht mir mehr Spaß als echte Konzerte, weil es keine Erwartungshaltung gibt. Und vorausgesetzt, es hört keiner konkret zu, sondern die Leute gehen dran vorbei. Das ist wichtig, sonst ist es ja eine Konzertsituation. Und das versuche ich zu erreichen. Und das gelingt natürlich nicht immer. Manchmal bleiben Leute stehen, aber das ist so eine Grauzone dann und so auch ein bisschen Stress, dass man hofft, dass keiner zuhört. Aber trotzdem.
Aber warum machst du es denn? Also was ist der Kick in der Öffentlichkeit, Musik zu machen? Und nicht zu Hause im Zimmer?
Ja, es hört ja doch jemand. Ich so eine Art ein virtueller Zuhörer hört zu. Das heißt, wenn Leute vorbeigehen, wenn Leute auf der anderen Straßenseite sind, all das sind ja theoretische Zuhörer, die meine Wahrnehmung der eigenen Musik verändern, die aber nicht dazu führen, dass ich gehemmt bin und denke, ich müsste eine Erwartungshaltung erfüllen. Sobald jemand konkret mir zuhört, habe ich keine Lust mehr, beziehungsweise dann ist es eine ganz andere Arbeit, die ich tue, und zwar die man auch auf der Bühne erfüllt. Aber es ist ja eigentlich eine Freizeit und ein Hobby. Und das heißt, die Musik klingt anders und man ist auf eine andere Art und Weise motiviert, wenn doch vielleicht jemand zuhört oder jemand kurz eine Zeile aufschnappt, während er vorbeigeht. Das heißt, meine Wahrnehmung ist verändert. Und so ist es natürlich nicht, wenn man zu Hause sitzt und gar keiner zuhört. Dann ist es ebenso entspannt, aber es ist etwas weniger narzisstischer Anreiz dabei. Mhm.
Also es wäre dann so ähnlich, wie wenn wie man zum Beispiel das Vogelgezwitscher im Hintergrund hört. Also ja. Das findet man ja auch ganz angenehm, aber man glotzt dann den Vogel nicht an, sondern man kriegt es so mit, macht währenddessen noch was anderes und es bereichert einen.
Ja, ob die Leute bereichert sind, darum geht es ja nicht. Aber mir ist halt wichtig, dass sie nicht konkret zuhören.
Was machst du denn, wenn die stehen bleiben? Hörst du auf zu spielen? Versuchst du, die zu verscheuchen? Guckst du auf den Boden? Du könntest ja auch die Augen zumachen, dann würdest du es nicht mitkriegen.
Also ich habe früher dann aufgehört. Das ist natürlich etwas unhöflich und inkonsequent. Jetzt spiele ich das Lied zu Ende und höre dann auf und warte, bis sich die Menschenmenge auflöst. Also, das, und zwar, wie gesagt, geht es halt nur um diesen speziellen Raum, den ich aufsuche und der nur da ist, wenn keiner konkret zuhört. Also insofern, es klingt vielleicht inkonsequent, ist es aber nicht. Es ist vielleicht ein ähnliches Gefühl, wie wenn man in einem Musikgeschäft mal ein Klavier antestet oder etwas macht bei einer Probe oder so und sich eigentlich motiviert fühlt durch die öffentliche Situation, aber gleichzeitig weiß, es ist nicht die Aufführung. Ich kann mich ganz dem Spielen hingeben, ohne dass noch 20% meiner Energie dafür draufgehen, wie man wirkt, ob man versagt, wie sehr man versagt oder was dann die Zuhörer oder die Eltern sagen. Ne?
Also. Das heißt, der beste Ort wäre ja da, wo Leute keine Zeit haben, stehen zu bleiben. Zum Beispiel im U-Bahn-Schacht, wo sie in Eile sind und so durchrennen, um die nächste U-Bahn noch zu bekommen.
Genau, ja.
Das ist dann, da trifft man dich dann am wahrscheinlichsten in Berlin und nicht jetzt auf dem großen Platz, wo die Leute Kaffee trinken.
Ja, vor meiner Haustür eigentlich.
Okay.
Weil ich relativ viel Equipment benutze und keine Lust habe, das jetzt, sonst müsste ich mit dem Taxi das transportieren.
Aber warum gehst du dann überhaupt auf die Bühne? Also die Frage stellt sich ja automatisch. Man kann ja auch mit Sachen Geld verdienen. Also nehmen wir mal an, du verdienst damit Geld und machst es um Geld zu verdienen. Man kann es ja auch anders erreichen.
Also ich gehe schon gern auf die Bühne. Dann bin ich natürlich in einer anderen Verfassung. Dann weiß ich, jetzt übe ich ja meinen Beruf aus. Und man denkt gar nicht, jetzt entspanne ich mich mal schön, sondern man man liefert ab oder man leistet auch was. Und sobald man die richtige Erwartungshaltung hat an das Konzert und die richtige Grundspannung, kann es auch Spaß machen. Aber wenn ich nach draußen auf die Straße gehe und denke, jetzt kann ich mal machen, was ich will, und dann bleibt jemand stehen und ich kann plötzlich nicht machen, was ich will, dann müsste ich halt erst mich in so eine Bühnensituation bringen, bevor ich dann wieder etwas leisten kann. Also das sind zwei verschiedene Situationen.
Was ist denn die schlimmste Tätigkeit als Musiker? Also jetzt, was gibt's da alles? Gut, schreiben, texten wahrscheinlich nicht. Interviews geben, auf der Bühne sein. Was sind da die unangenehmen und die angenehmen Sachen in dem Prozess?
Nochmal zur Bühne zurückzukommen. Ich mache das dann gern, wenn ich nicht mit dem Publikum Kontakt habe oder konfrontiert bin. Das heißt, wenn ich mich konzentrieren kann. Und sobald ich mich beobachtet fühle, sehe ich mich selbst vor mir. Und ich habe meistens ein Problem mit mir und dann denke ich, oh Gott, jetzt sehen die alle, dass ich hässlich bin und nicht singen kann, so ungefähr. Deshalb, wenn ich das Publikum nicht wahrnehme, zum Beispiel, wenn das Klavier so steht, dass ich fast mit dem Rücken zum Publikum sitze, dann fühle ich mich wohl. Und dann kann ich mich 100% konzentrieren auf den Vortrag. Und das ist das Wichtigste für mich. Das ist das Einzige, was ich leisten kann. Und was ich nicht leisten kann, ist halt irgendwie, wie ich aussehe oder ob das unterhaltsam ist und all das. Das überlasse ich anderen, wenn man so will. Und dann fühle ich mich auch wohl, wenn ich in der Lage bin, durch die Umstände mich tatsächlich auf das zu konzentrieren, wofür ich da angeheuert worden bin. Und häufig ist es natürlich schwierig, in so eine die Umstände so zu schaffen. Manchmal sieht man das Publikum doch, weil das Licht der Bühne das Publikum anleuchtet oder es ist eine kleine Bühne und man ist nah am Publikum. Und ich tue mich überhaupt nicht leicht damit, mit den Leuten umzugehen, die zu den Konzerten kommen.
Wollen die denn auch irgendwas von dir? Rufen die dir was zu? Also jetzt in Deutschland zum Beispiel. Wollen die mit dir ins Gespräch kommen? Passiert ja manchmal.
Ja, hinterher, ja.
Okay. Und das ist dann in Ordnung? Das ist eine andere Situation nochmal? Da bist du dann als Person und nicht als Künstler?
Ja, ach, da tue ich mich auch schwer. Also ich kann dann immer nur höflich, wie man es so gelernt hat, reagieren. Aber ich weiß eigentlich nicht, was die von mir wollen. Und ich empfinde dann auch nichts, wenn sie sagen, es war toll oder ich finde dich toll. Ich kann da auch gar nicht drauf einsteigen und die angemessene Reaktion geben. Mhm. Und ich komme mir dann wie ein Lügner vor, die ganze Zeit.
Jetzt auch, wenn du drüber sprichst?
Jetzt nicht. Mhm. Jetzt ist es ja alles, jetzt lüge ich ja gerade nicht. Mhm. Aber auf der Bühne bin ich nur dann kein Lügner, wenn ich das Lied singe. Aber alles andere eine Ansage oder später der Kontakt mit dem Publikum. Und das ist alles eigentlich nicht authentisch für mich. Das einzig Authentische ist das Musizieren. Und da bin ich dann auch selbstbewusst. Aber sobald ich mich woanders bewegen muss, fühlt es sich nicht mehr authentisch an. Dann komme ich mir halt irgendwie wie ein Lügner vor. Und deshalb mache ich auch so wenig Werbung für mich oder mache auch begehe auch wahrscheinlich viele Fehler, was so Entertainment und Marketing angeht. Aber
genau, das kann ja auch eine Marke sein. Ja, also, das wird dann könnte sie als Masche interpretieren. Ja. Ne? Erzähl mal ein bisschen von der Welttournee. Ich weiß nicht, inwiefern es wirklich eine war, aber du wurdest ja vom 2004 war das vom Goethe-Institut eingeladen. Ich glaube, war das zusammen mit Barbara Morgenstern oder unabhängig? Ja, ist schon eine Weile her, vor knapp 10 Jahren. War das aufregend oder also umso schwieriger für dich, da jetzt so weit zu reisen und fremde Menschen?
Ja, also ausgerechnet die Welttournee, also die ist jetzt schon 10 Jahre her.
Wo warst du denn da überall?
Ja, auf allen Kontinenten, in so 35 Städten insgesamt. Mhm. Und aber die Welttournee war zwar eine ein interessantes Ereignis, aber man darf ja nicht vergessen, dass sie nicht meinen Erfolg repräsentiert. Deshalb ist das eher wie so eine Abenteuerreise, die einem geschenkt wird. Und deshalb war ich von Anfang an natürlich dankbar, aber ich konnte jetzt das nicht irgendwie als Erfolg verbuchen, weil das im Grunde nur die... Ja gut, also... Aber ich reise ja häufig nach Asien. Das
aber hat das damit zu tun? Gekriegt, ne? Ja, hat das also, damit okay. zu tun? Mit
nee, damals? Auch nicht. Und das ist so ein bisschen schade, weil das dann... Es wird natürlich immer mit dieser Welttournee in Verbindung gebracht, das mit Asien. Aber das Interessante war ja, dass es die Arbeit von diesen Alternative-Plattenfirmen in Asien war, die dazu geführt hat. Auch schon... ein bis anderthalb Jahre bevor diese Tour war, ging das schon los. Und tatsächlich hat eben diese Welttournee gar nichts mit dem Erfolg in Asien zu tun. Aber gut.
Aber das, also jetzt dieser Erfolg in Asien, dieser Hype, ist ja dann auch proportional gruselig für dich oder unheimlich für dich, muss das ja sein. Wenn die Leute wirklich was von dir wollen. Ja,
ja, es ist nicht einfach, aber gruselig ist es nicht. Und ich bin ja auch relativ protestantisch und weigere mich ja auch nicht und mache dann, was von mir verlangt wird. Und wenn ich eben den Kontakt mit den Fans habe, dann bin ich auch durchgängig eben höflich und tue so, als ob ich entspannt bin und so weiter. Also das wird man mir auch nicht unbedingt anmerken. Ich bin auch nicht undankbar, ich kann nur keinen Bezug herstellen zwischen meiner Musik irgendwie und der Umwelt. Also,
also mir an deiner Stelle würde es so gehen, dass ich kreischende asiatische Mädchen nicht so ernst nehmen würde wie jetzt in Europa Leute, die sich eher ernst und trotzdem genießend deine Musik anhören. Und trotzdem, und du hast ja mal gesagt, dass du findest, dass diese Mentalität oder Kultur da viel besser mit Romantik klarkommt oder dass viel mehr so im Alltag mit drin ist.
Ja.
Ja. Also wie kommst du zu der Einschätzung? Also ich ist mir jetzt neu gewesen. Ich kann es nicht beurteilen.
Also zunächst spiele ich dort vor einem Publikum, was wir in Europa eher kennen von zum Beispiel Boybands oder Mainstream-Acts. Das heißt, die kreischenden Mädchen haben wir ja auch bei den Backstreet Boys gehabt oder bei Take That.
Aber die nehmen wir nicht ernst, das ist ja nicht unsere Bedeutung von Romantik dann, oder?
Ja, ja, gut, das stimmt. Das heißt aber, diese Art von Zuspruch gibt es in Asien und hier. Nur ich erlebe es hier nicht, weil es hier ein anderes, auch ein erwachseneres Publikum ist, erlebe es aber dort. Und dann ist es auch so, dass man stolz ist darauf, Fan zu sein. Und man ja auch aufgewachsen ist mit Hierarchie. Und das heißt, wenn man jemanden vor sich hat, den man als höher stehend empfindet, dann hat man auch sogar Freude daran, das zu zeigen. Das heißt, es gibt viel schneller Jubelstürme, in Ostasien, als es das hier gäbe. Und das heißt, in gewisser Weise geht es wahrscheinlich etwas schneller oder leichter, den Zuspruch dort zu bekommen, weil es eine andere Fankultur ist. Das ist
so eine Art von bedingungsloser Hingabe oder so,
stelle ja, ich mir das vor. Ja, und auch die Freude an dem Konzert an sich. Da geht es nicht nur darum, dass man den Sänger toll findet, sondern dass man auch da aufgeht in der Masse und man sich verbindet mit den anderen Fans und auch Freude an diesem Ausbruch aus dem Alltag zum Beispiel hat. Also die Projektionsfläche des Musikers ist dann natürlich auch Ausbruch aus dem Alltag und je schlimmer der Alltag ist und je mehr man Angst vor dem bösen Papa hat, dem Patriarchen, weiß ich nicht, als Klischee jetzt in Ostasien, desto mehr sehnt man sich vielleicht nach einer weiblichen Mannfigur, einen Prinzen, der einen erlöst. Also, jetzt ganz platt, die Küchenphilosophie hier, Psychologie, ja.
Der blauäugige ja, Poete.
Ja, Bonus, klar.
Aber ich weiß nicht, ob du dir das bewusst machst, aber ist es dann nicht komisch, die Vorstellung, dass da jetzt irgendwelche jungen Mädchen Träume nachts vor mir haben oder also tatsächlich ja, sich einbilden, verliebt zu sein?
Meine Erfahrungen sind ja, dass es zwar Bewunderung gibt und auch sowas wie vielleicht erotische Aufladung, aber und auch diese Bezeugung, you are so handsome, und aber sobald man das dann mal verifizieren will, geht da gar nichts. Mhm. Also ich bin mir deshalb auch nicht sicher, ob in der, selbst in der Fantasie es so weit geht, dass man von körperlichem Kontakt träumt.
Ein bisschen über das aktuelle Album.
Mirage of Bliss.
Das ist so ein bisschen also das Trugbild des Glücks, ja, in der freien Übersetzung. Das heißt, nur das scheinbare Glück, das gibt es gar nicht so wirklich. Und also das ist das so eine Art Konzept auf dem Album? Besingst du das, dieses nicht fassbare Glück?
Ja, aber das ist ja immer auf den Alben so gewesen. Naja, das ist ein Thema, das sich durchzieht. Es geht häufig um Sehnsucht und Glück und Liebe, aber Liebe und Glück immer als etwas Unerreichbares oder etwas, das bewusst auch als unerreichbar konzipiert worden ist. Ich glaube, dass meine Musik im Endeffekt in Musik gefasste Bindungsphobie ist, ganz einfach. Also der romantische Minnesänger behauptet ja immer, er sehnt sich nach der höher stehenden Frau da oben am Fenster. In Wirklichkeit findet das total cool, dass die nicht erreichbar ist, dass sie ein Trugbild bleiben kann, weil er nämlich mit seiner kindlichen Seele nicht in der Lage ist, eine Beziehung zu führen. Und
die meisten Minnesänger in der Realität suchen sich dann eine Mami, mit der sie dann die Beziehung führen, traurigerweise.
Ihre eigene Mutter oder eine ältere Frau oder wie?
Nee, aber eine Frau, die vielleicht die Funktion und die Rolle erfüllt. Also jetzt ja, mal so freudianisch gesprochen, ja, aber ich meine, das ist ja tatsächlich so. Ne?
Ja.
Und widerspricht für mich persönlich jetzt auch meiner Vorstellung von romantischer Liebe.
Naja. Ja. Ja, also ich glaube, bei John Lennon war das ja so, der hat Yoko Ono Mother oder so genannt.
Okay. Wobei, da hätte ich jetzt gedacht, das könnte doch ein Beispiel sein für richtige oder große Liebe, weil die ja auch zusammen so eine Idee hatten, ein Projekt.
Ja, ja. Dachte ich auch immer. Aber mein Ideal ist eher sowas wie Eric Clapton und Melia Clapton. Oder was heißt Ideal?
Gibt es das denn, das Ideal? Also du sagst gerade, nee, eben nicht.
Dass die Liebe eher etwas mit Alltag zu tun hat und mit, also eine Kapitulation jetzt vor dieser Suche nach perfekter Liebe, und dass man eher mit dass es eher eine Freundschaft ist und dass man nicht die Göttin findet, sondern jemand, der tatsächlich ein Partner ist. Also das als Ideal, ne? Nicht ideal im Sinne von, dann ist alles toll und die schönste Frau der Welt und dieses ganze Kram, sondern eben so eine erwachsene Beziehung, ne? wo es eben nicht um Erlösung geht.
Ich finde, es muss sich nicht zwingend widersprechen, die beiden Parts, oder zumindest eine Zeit lang nicht. Nicht dieses Entweder-Oder. Ne?
Ja.
Also nicht diese blinde Verliebtheit gegen dann den rauen Alltag.
Ja.
Das Ideal ist, dass man da einfach die Mischung hinkriegt. Aber natürlich wird es im Laufe der Zeit diskontieren und irgendwie sich auflösen auf irgendeine Art. Oder irgendeine Form von Zauber wird ja vergehen. Und eben genau diesen Zauber kann man sich bewahren, wenn man das nicht erfüllt. Also dann, das ist das Minnesänger-Ideal.
Ja.
Und du sagst, du lebst sowas in der Art? Oder du beschreibst dich, du pathologisierst dich ja schon fast, wenn du sagst, bindungsunfähig ist es. Ich meine, ist vielleicht auch nur eine Ausrede.
Nein, ich glaube, ich bin jetzt alt genug, um das mir einzugestehen und mich auf mein Leben als einsamer Wolf vorzubereiten oder es weiterzuführen. Und es ist auf jeden Fall das kann ich jetzt nicht sagen.
Das heißt, man hat auch keine Chance, dich zu finden. Du lässt dich einfach nicht finden, du bist nicht zu finden.
Also im Moment müsste sich sehr grundlegend was ändern, dass ich in der Lage wäre zu erwachsener Liebe. Und solange es sich so angenehm anfühlt, allein zu sein, wird einfach aus physikalischen Gründen, es gibt keinen Grund, warum man das eintauschen sollte. Mhm. Und wenn man dann ein bisschen, also ich bin jetzt 35, und wenn man dann nicht denkt, man müsse was erleben, sich beweisen, Sex haben und all das, dann wird es ja immer geiler, weil man dann muss man ja gar nicht mehr raus. Ja? Wenn man nicht denkt, oh, ich will eine abschleppen, wenn das alles wegfällt, dann ist man ja sozusagen, frei. Dann ist ja perfekt. Mhm. Dann kann man zu Hause sitzen und vermisst auch gar nichts. Mhm. Toll.
Schön.
Ja. Ne? Als der gut. So.
Auf der Bühne, das ist alles echt. Oder das, was du singst, was du von dir gibst, ist keine Masche. Das bist du, das ist wirklich sehr authentisch. Finde ich cool, weil du ja gleichzeitig schon jetzt nicht gerade sehr extrovertiert bist. Aber wie kriegst du es dann trotzdem hin, diese Nacktheit oder jetzt auch in unserem Gespräch, also dich so zu zeigen?
Das ist auch der Weg des geringsten Widerstandes. Alles andere würde ich wieder als Lüge empfinden, und dann habe ich, also ich bin irgendwie so obrigkeitshörig, würde dann denken, wenn man lügt, dann wird man bestraft oder sowas. Und deshalb fühle ich mich nur dann frei, wenn ich sage, wie es ist. Also und deshalb, ich weiß nicht, vielleicht verhindert das auch größeren Erfolg, weil man ja häufig dann in so Interviews eher so, ja, also so great to be here, and yeah, the new album, it's so great to be in the studio, and we'll, also so diese Art und Weise über sich und alles zu reden, die würde ich als Lüge empfinden. Und vielleicht muss man das können, um größeren Erfolg zu haben. So ein bisschen beschönigen und nicht alles, die nicht von Schwächen und Zweifeln reden und so weiter. Aber das ist, da nehme ich lieber weniger Erfolg, weil ich diesen Stress nicht aushalten würde, glaube ich.
Aber ich finde trotzdem, genau das kann ich ja interessant machen.
Ja, aber jetzt in größerem Maße.
Ich meine, das andere, I'm so great, das sagen doch alle.
Also I'm so great, ja gut, das sagen wahrscheinlich, das meine ich jetzt auch nicht, aber so eine Art und Weise, vielleicht etwas oberflächlichere Interviews zu geben. Das ist keine Kritik im Sinne von, ich bin so tief und die oberflächlich, sondern das ist ja auch eine Leistung oder eine Professionalität eher. Ich meine, die Leute, die so reden, könnten auch andere Interviews geben, aber sie haben es als erfolgreich empfunden, wenn sie nicht so viel von sich preisgeben, glaube ich.
Hast du schon mal was bereut, was du gesagt hast? Also was nachher gesendet oder abgedruckt wurde? Und
ja, Hups, genau. Wenn das man die Interviews liest, denkt man, oh Gott, das darf man nicht sagen.
Also das Schöne beim Radio, das versendet sich. Also das ist ja nicht gedruckt, sondern man hört es einmal und dann ist es weg.
Ja, nee, aber ich bin dann schon, denke ich, oh, das kann man nicht sagen. Aber während ich rede, ja, also das ist auch eher so eine Art, entweder Altersweisheit oder Burnout-Syndrom, dass man nicht immer so viel nachdenkt. Mhm.
Ja. Okay. Danke, Maximilian Hecker.
Ja, vielen Dank. Gern.